Weißt du, was ich mir neulich gekauft habe? Oder jetzt gekauft habe?
Nee, sag.
Also ich habe jetzt so einen ganz schlimmen Workshop gegeben und von der Kohle, diesen Workshop, habe ich mir was gegönnt. Und zwar einen richtig geilen Bürostuhl. Ich habe jetzt 1500 Euro ausgegeben für einen Bürostuhl.
Für dich zu Hause in deinem Homeoffice.
Für mich zu Hause in meinem Homeoffice.
1500 Euro kann man für einen Bürostuhl ausgeben.
Oh ja, für einen Herman Miller Bürostuhl.
Sag mir nichts.
Mit 12 Jahren Garantie.
Ist das aber so ein Bürostuhl so zum Zocken und sowas? Oder ist das wirklich so zum Arbeiten und ergonomisch? Und was kann der noch?
Ergonomisch.
Hat der eine Bluetooth-Box drin und Arschwärmer oder was? Was ist denn das?
Der hat einfach nur, das Versprechen ist, du kriegst kein Kreuzweh. So, das ist das Versprechen. Ich bin alt. Ja, also man will auch einfach irgendwie...
Das steht da. Das heißt, es muss so sein. Okay.
Genau.
Aber willst du nicht lieber so einen Gymnastikball nehmen? Der kostet 20 Euro.
Nee,
und anscheinend
gibt
es auch kein Kreuzweh.
Ich will 1500 Euro für einen fucking Stuhl ausgeben. Für diesen Bad Boy hier.
Der sieht einfach aus wie ein stinknormaler Bürostuhl. Oh mein Gott, Christian. Ah. Ja, glaub nicht alles, was im Internet steht.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Heute der Typ, der das Mittelmeer trockenlegen wollte. Anna, ich erzähle dir heute die Geschichte einer verrückten Idee gigantischen Ausmaßes, die zum Glück, muss man wirklich sagen, für viele, viele Menschen niemals Realität wurde, nämlich ein Architekturprojekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, im Mittelmeer das Wasser abzulassen.
Aha, man muss ja nur den Stöpsel finden. Okay.
Genau, so. Aha. Atlantropa heißt das Projekt.
Wie?
Atlantropa.
Atlantropa, love it.
Genau, und erfunden hat dieses Projekt Hermann Sörgel und um den geht's heute.
Das erinnert mich schon so ein bisschen an meine Vorstellung, als ich ungefähr 6 war von Meer, dass es tatsächlich irgendwo, ja, also dass es wie so Becken sind und da hat mal jemand Wasser reingetan und immer wenn es was abfließt, dann ist das auch weg, kommt nicht wieder. Also es klingt
so
ein bisschen, es klingt ein bisschen wie, ein 5-Jähriger hatte mal eine Idee und jetzt kommt die Story.
Ja, genau so ist das.
Okay, ja, erzähl.
Also, stell dir vor, du kommst vom Ersten Weltkrieg nach Hause.
Ja, ganz ehrlich, bin ich drin. Nee, okay.
Dir tut alles weh, Granatsplitter, linke Pobacke, du hast so ein Pfeifen im linken Ohr, es geht nicht mehr weg. Alles, was du jetzt eigentlich willst, ist irgendwie ein kühles Bier trinken, mit deinen Freunden und Freundinnen quatschen, die auch überlebt haben. Du gehst so in deine Stammkneipe rein und da steht da so ein alter Kommilitone von dir, ein Typ, den du schon lange kennst. Und erzählst ihm, was ja alles so passiert ist. Ja, ich weiß, im Krieg und also diese Gaswolken, es war alles so furchtbar. Und ja, und was hast du so die letzten Jahre gemacht? Und dann sagt der Kommilitone zu dir, ja, also ich denke gerade super intensiv über neue Wege zur ästhetischen Betrachtung der Architektur nach. Und dieser Typ ist unser Protagonist, Hermann.
Nein, okay, fuck.
Wir haben alle so einen Hermann in unserem Leben, so einen Typ, der irgendwie so ein bisschen verkopft ist, ein bisschen verspult.
Wo man sich immer fragt, wie macht er das von Jahr zu Jahr, wie schafft er das irgendwie sich durchzuboxen?
Ja, das ist auch jemand, der sich einfach selbst überschätzt hat, der wollte eben Atlantropa machen, was genau es ist, erzähle ich gleich noch. Und der dachte halt, er ist so der... weiß ich nicht, der Farin-Urlaub der Architekturwelt, so der Elon Musk, der, keine Ahnung, also überdimensionierte Ideen mit einem Haufen Realitätsverlust hat er einfach...
die Welt hat auf ihn gewartet, denkt er.
Genau, und hat einfach ein bisschen wenig Empathie für andere Menschen. Genau, Hermann Sörgel wird am 2. April 1885 in Regensburg geboren. Und um seine Geschichte zu verstehen, muss man ein bisschen so seine Daddy-Issues kennen. So Daddy Sörgel hieß Johann Ritter von Sörgel. Der bekommt 1901 einen Adelstitel verliehen, weil das war halt damals so. Wenn du irgendwie gut abgeliefert hast, dann kriegst du einen Adelstitel. Heute bringt man halt irgendwie so eine Flasche Wein Leuten, guten Freunden mit. Damals halt so ein
Adelstitel
einfach. Ja. Und Johann Ritter von Sörgel war Chef der königlich-bayerischen Baubehörde und hat ganz viele Projekte in Bayern umgesetzt. Mhm. Und eins, das seinen Sohn dann am meisten beeindruckt hat, war nämlich ein Kraftwerk. Du kennst das vielleicht sogar. das Weichensee-Kraftwerk.
Ah ja, also ich vom Vorbeifahren, ja.
Genau. Am Barfensee. Es hat heute noch eine Leistung von 124 Megawatt.
Ist das viel?
Das ist so viel Strom, wir haben das mal ausrechnen lassen von der großen Redaktion. Das ist so viel Strom, dass du ununterbrochen 114 Jahre lang 24 Stunden am Tag staubsaugen kannst.
Richtig, okay.
Das ist schon viel Strom.
Also ja. Am Tag, was?
124 Megawatt.
Ja, krass.
Genau.
Und das hat der Vater von Sörgel gebaut. Ritter Sörgel hat das gebaut.
Das ist halt ein riesiges Bauprojekt und damals waren halt also so mega stolz auf dieses Ding. Ja. Weil irgendwie Energie aus dem Nichts und ja, man krass. Hat irgendwas in der Natur gemacht. Geil. Und sein Sohn findet dieses Kraftwerk auch so geil, dass er auch Architekt werden will. Er studiert Architekt an der TU München. Von 1911 bis 1914 arbeitete er auch als Bauhandwerker in Bamberg. Das ist eher die praktische Seite seiner Ausbildung. Er merkt aber dann schnell, dass so diese, ich sag mal, die praktischen Dinge der Architektur ihn nicht so sehr interessieren. Er interessiert sich nämlich eher für Ästhetik, eher so Architekturtheorie. Er hat auch ein Buch geschrieben, Theorie der Baukunst, erster Band, Architekturästhetik.
So einer, der sich Gedanken macht.
Ja, genau. Tatsächlich hat er aber auch ein paar gute Ideen. So, er hat später sehr, sehr viele dumme Ideen, aber hat auch ein paar gute Ideen. Weil er denkt halt drüber nach, wie Architektur auf den Menschen wirkt. Ne? Also wenn ich jetzt ein Haus baue, was sollen dann Leute, die an dem Haus vorbeilaufen, fühlen? So, finden die das cool? Also sieht dieses Haus schön aus? Mhm. Welche Wirkung hat das auf Menschen?
Ja. Ja, eigentlich gar nicht schlecht, ne? Also ich habe überhaupt keinen Zugang zur Architektur. Also ich, klar, irgendwie denke ich mir auch, schönes Haus, nicht so schönes Haus oder so. Oder wow, imposantes Tor oder so. Aber
Okay.
Aber ich habe echt so, also ich habe jetzt nicht so das Ding, dass ich Gefühle habe, wenn ich Architektur betrachte oder so. Du?
Manchmal. Also es gibt schon eher so, aber eher die gegenteilige Richtung. Zum Beispiel das Rathaus von Mainz, könnt ihr jetzt alle mal googeln, ist halt im Stil des Brutalismus gebaut.
Ja,
und ist das hässlichste Rathaus der Welt. Warte, ich kann dir das mal zeigen. Also es ist wirklich brutal hässlich.
Und was sind deine Gefühle, wenn du da vorstehst?
Ekel, Abscheu, bitte, warum kann ich nicht hier weg und so. Das ist das Rathaus von Mainz, kann ich mir zeigen.
Ja, okay, das ist wirklich ugly.
Es ist wirklich ugly as fuck einfach.
Ja, okay. Ja. Mhm.
Aber irgendwie hat es dann auch wieder was eigentlich.
Naja, du sprichst anscheinend, also sprichst drüber. Das heißt, es hat es geschafft schon mal.
Genau, aber Hermann Sörgel macht sich damals Gedanken über Ästhetik. Und darüber, wie Architektur wirken kann, leider zu einer völlig falschen Zeit. Die Leute haben irgendwie echt andere Probleme, als jetzt irgendwie, ja, okay, schönes Haus, ja, aber können wir jetzt bitte mal darauf achten, dass es erstmal steht,
oder wäre cool, wenn ich einfach irgendwas habe, wo es warm ist.
Genau.
Das sind meine Gefühle gerade.
Genau. Deswegen ist er auch so ein bisschen enttäuscht dann von seiner Zeit als Architekt und schreibt dann aber eben noch so viel in Zeitschriften über Architektur. Tatsächlich kommen dann aber die 20er Jahren und dann so die Ideen, die so ein Hermann Sörgel hat, könnten jetzt wieder en vogue sein, weil plötzlich geht es den Leuten besser, so ein bisschen. Es ist auch die Zeit, wo echt viel crazy shit passiert in der Weimarer Republik, kulturell jetzt. So Dadaismus, Futurismus, Kubismus.
Expressionismus.
War, glaube ich, ein bisschen vorher.
Nee, dachte ich auch. Oder?
Ich glaube, es ist vorher ein bisschen, okay. Ja. Steigers. Egal. Obwohl.
Die Blauen Reiter sind doch da.
Expressionismus auch. Alle, es sind alle da, es wird einfach crazy, ne? Und die Leute haben auch irgendwie Bock auf neue Ideen. So. Mhm. Und da ist jemand, der irgendwie Ideen hat. Echt ganz interessant. Genau. Also Hermann Sörgel gibt auch ein Magazin raus, das heißt Baukunst. Das wird dann total das Vorreitermagazin für ganz viele Leute damals, die sich wirklich mit Ästhetik und Architektur auskennen und inspiriert dann auch irgendwie Bauhaus und so.
Ich wollte gerade sagen, Bauhaus müsste doch ungefähr zur selben Zeit irgendwie gerade als Bewegung starten.
Genau. Und all diese Sachen führen halt dazu, dass er eigentlich in diesen Kreisen ein ziemlich sexy Motherfucker wird. Mhm. Hermann Sörgel findet dann auch eine Frau, Irene heißt sie, und die denkt halt, boah, ey, so ein Selbstbewusstsein, so ein Charisma, so eine pazifistische Ideale und so ein super trendy Monokel. Heißer Fuckboy. Den hole ich mir jetzt mal. Und zusammen machen die beiden dann auch eine große Reise tatsächlich, um dieses mondäne Leben noch ein bisschen mehr auszuleben.
Aha.
Und Hermann fährt vom superspießigen Deutschland, wo er halt so eine Handvoll von Leuten findet, die ihn interessieren, nach New York.
Wow.
So. Nein, das ist mit dem Schiff. In das Mekka der Architekten. Und New York City ist halt so...
Ist es so, dass die USA damals so architektonisch dann so maßgebend...
Ja, weil damals so die erlebenden Wolkenkratzerboom, das Chrysler Building, Empire State Building sind gerade alle in Planung. Krass, und so okay. Alle wollen irgendwie nach New York City. Ne? Also er ist dann so... Auf dem Dampfer stelle ich mir das vor, im New Yorker Hafen läuft er dann ein und dann fährt er so an der Freiheitsstatue vorbei und denkt sich so, was eine Lady, du.
Richtig, Pippi in die Hose, die bei jedem von
Dann kauft er sich einen Hotdog, läuft durch die Straßenschluchten und einfach so, New York. Und er kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. So. Er trifft dabei auch in dieser Zeit Leute, die ihm auch einfach auf die Schulter klopfen und sagen, oh mein Gott, Harry, what an amazing idea. So, yes, that's so crazy. So, und die immer einfach sagen, du musst hier noch viel, viel stärker in deine Ästhetik. Denk einfach mal alles nur mal größer. Mhm. So, deine Ideen sind schön und gut, aber nimm sie und mach sie jetzt größer. So, wir brauchen jetzt diesen amerikanischen Spirit von höher, schneller, weiter, jetzt auch in Europa. Und Hermann fährt dann nach Hause und denkt sich so,
dream big.
Ich mache es das größte Ding aller Zeiten.
Ja.
Ich leg das Mittelmeer trocken. So. Also.
Oh, du Idiot. So war das nicht gemeint. Harry.
Genau. Also er fängt dann irgendwie an, so große Ideen zu entwickeln. Die
Leute.
Und es geht ja um die große Idee Atlantropa.
Hätte er nicht irgendwie erstmal ein großes Haus bauen können oder so? Okay, alles klar,
egal.
Alles klar, Harry,
egal.
Do your thing, mach einfach.
Also generell sind die 20er Jahre total interessant, weil auch super viel rausgefunden wurde, damals auch wirklich an ernsthaften geologischen Forschungen, wie unsere Welt entstanden ist. So, da gab es auch die Vorläufer von so Plattentektonik, ne? Also so eine Idee wie Pangea zum Beispiel, ne? Dass unsere Kontinente heute eigentlich alle mal vor Millionen von Jahren zusammengehört haben und dann eben auseinandergebrochen sind. Das war halt damals so... noch nicht mal erfunden.
Ach krass.
Und so, die Leute wussten nichts eigentlich über die Erde. So, und damals hat es erst angefangen, dass man sich damit auseinandergesetzt hat.
Crazy.
Hey, wo kommt das Mittelmeer eigentlich her?
Oder Berge.
So, wo kommt das her? Mhm. Und es gibt so einen Typ, Otto Jessen heißt der. Und dieser Otto Jessen schreibt halt ein mega populäres Buch, wo er sagt, hey, das Mittelmeer ist eigentlich kein wirkliches Meer, sondern damals... Vor 50.000 Jahren ist das erst entstanden und es war eigentlich so ein Tal und dann waren halt die Gletscher von den Alpen und so, und die sind dann abgeschmolzen und haben dann noch eine Schneise über Gibraltar geschlossen und dann kam es halt erst, dass dieses Meer sich gebildet hat. Und dann kriegt Hermann Sörgel eine Idee, weil er denkt dann so, Moment, du willst mir sagen, dass das Mittelmeer eigentlich sowas ist wie ein See? Du willst mir eigentlich sagen, dass man da auch... wenn das einmal reingelaufen ist, das auch wieder stoppen könnte. Und du willst mir sagen, dass man eigentlich ein fettes Kraftwerk bauen könnte, wenn man irgendwie das Mittelmeer stoppt an der Grenze von Gibraltar?
Oh Gott.
Jetzt denk dir mal gerade eine Karte, ja?
Ja, ja.
Vom Mittelmeer. Du hast, du hast so Italien, das ist da, dann geht's über Kroatien, Spanien so. Und dann hast du halt die Meeresenge von Gibraltar.
Ja.
So, und da hat er sich halt gedacht, wenn wir da irgendwie so
Eine Wand hinstellen.
Trocknet der Rest aus einfach. Und wir können es dann genau steuern, wie viel Mittelmeer wir da noch haben wollen.
Sprich mal bitte die Meeresenge von Gibraltar in Kilometern, um sich vorzustellen, wie lang hätte diese Mauer sein sollen, von der er da spricht, die er in den 20ern
ein
bauen
Ein 35 Kilometer langer Wall. Oh. Von Spanien bis nach Marokko. Auf dem Meeresgrund wäre der 2,5 Kilometer breit und ganz oben die Krone des Sands wären allein schon 300 Meter, damit das alles irgendwie hält.
Das ist alles aus Beton wahrscheinlich.
Alles aus Beton.
Oh.
Aber genau, da kommen wir gleich zu, wie realistisch das eigentlich ist. Aber dream big!
Ja,
dream
die Idee
big.
Ist, also okay, das muss man eben lassen. Die Idee ist big.
Ja. Genau, also ich sag nochmal irgendwie, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, stell dir vor, du liegst in einem schönen heißen Schaumbad, ja?
Mhm.
In so ganz viel fluffigen, tollen Schaum und so exotischen Düften. Irgendwie, ich hab neulich bei Lush haben wir bestellt ein CBD-Bad.
Zum Relaxen.
Ja, zum Relaxen.
Zum Chillaxen
so,
eigentlich.
Das ist eigentlich geil, so, stell dir vor, du liegst da so drin. Dann gibt's so verschiedene Liegeflächen und Wassersträhne, die den Rücken massieren und so. Und diese Badewanne, das ist das Mittelmeer, ja. Und du musst halt diesen, du musst halt erstens den Wasserhahn abdrehen und zweitens den Stöpsel aus der Wanne ziehen. Ja? Also, du musst alle Zuläufe abdrehen. Das ist, was ich eben gesagt habe.
Genau.
Du brauchst die, eben diesen riesigen Wall, 35 Kilometer von Spanien nach Marokko. Und Hermann fängt dann an, das auszurechnen und meinte so, hey, wie lange brauchen wir dafür eigentlich? So, also ich glaube, 1 Million Arbeitskräfte können das in 10 Jahren hinkriegen.
Gott.
So. Dann muss er aber noch den Stöpsel ziehen. Dieser Stöpsel, Surprise, zieht sich ein bisschen automatisch, weil wenn ohne die Zuflüsse verdampft halt ganz viel von diesem Wasser und kondensiert und dann geht das automatisch weg. So, du hast halt, der mediterrane Meeresspiegel fällt um 100 bis 200 Meter.
Pro so. Was?
Stell dir vor, du liegst am Strand in, keine Ahnung, in
Mallorca.
In Mallorca, genau. Mallorca am Strand, so heute.
Ja.
Nehmen wir an, der Plan von Hermann Sörgel hätte stattgefunden, wir hätten jetzt einen Wall gebaut und hätten irgendwie den Meeresspiegel gesenkt, dann würdest du 200 Meter noch weiter nach unten schauen und da wäre erst das Meer. Also Mallorca,
Wäre halt einfach doppelt so breit.
Du würdest auf einem Berg eigentlich sitzen, statt auf dem Strand.
Ja, ja,
so wäre das.
Okay.
Genau. Also er hat sich halt gedacht, okay, diesen Wall zu bauen, das dauert irgendwie 10 Jahre. Und diese ganze Absenkung ist ein Werk von 150 Jahren. So.
Okay.
Tatsächlich kommt aber dieser ganze Gedanke aus einem merkwürdigen Verständnis vom Pazifismus, weil er sich halt gedacht hat, okay, wir bauen alle gemeinsam an diesem großen Projekt, also Spanien und Italien und Kroatien und irgendwie Marokko. Was mit Afrika auf sich hat, kann ich später noch Dinge sagen, weil ist natürlich alles damals Kolonialzeit. Nee, also eigentlich musst du direkt verhandeln mit den Engländern oder so. Also wir arbeiten alle zusammen an so einem großen Projekt. Wir machen jede Menge Energie. Dazu komme ich gleich auch noch. Und das sorgt für Frieden.
Okay.
So, weil wenn wir alle an dem gleichen Ding arbeiten für die nächsten 150 Jahre, sorgt das für Frieden.
Ja.
So, zwischen den Ländern.
Kommst du gleich noch dazu, dass eine Ressource, also dass die Ressource Meer sozusagen für viele Länder das Wichtigste ist und dass das genommen wird, dass es ein Problem sein könnte?
Ja, das sind ja Kinkerlitzchen, du.
Okay.
Also, dass der ganze Wirtschaftszweige irgendwie seit Tausenden von Jahren von Fischfang abhängig sind.
Egal.
Da ist es egal. Die können ja immer noch Fische fangen. Halt 200 Meter weiter.
Oder im Fluss. Da haben die doch bestimmt irgendwo einen Fluss. Okay. Nee, alles klar.
An die Natur hat natürlich niemand gedacht damals. Erstmal so.
Das eh nicht, aber auch wenn man dann wenigstens nicht an die Natur denkt, dann an die Menschen, die von der Natur abhängig sind und genau.
Ja, da hat auch niemand dran gedacht. Also woran man aber gedacht hat, ist, wie viel Energie kann ich daraus ziehen? Also Hermann Sörgel rechnet aus, dass man mit diesem Mittelmeerkraftwerk eine Leistung von 110.000 Megawatt generieren kann. Zum Vergleich, so ein mittleres Atomkraftwerk leistet etwa nur 1.400 Megawatt.
Krass.
Also das ist halt so
hundertfache, zehnfache.
Also 100 oder keine Ahnung, 80 oder so, ich habe es nicht genau, 80 Atomkraftwerke kannst du damit ersetzen.
Ja, ja.
Also wäre heute auch klimawandeltechnisch vielleicht gar nicht so dumm.
Ja.
Also doch, wäre schon dumm. Wäre schon dumm.
Doch dumm.
Genau. Also dafür kannst du eben 100.000 Jahre lang Tag und Nacht staubsaugen. So.
Also genau, damals hatte man ja keine Staubsauger, nicht nur das, sondern wahrscheinlich hatte man auch keine Energiespeicher. Also wofür, dachte er, braucht man das?
Ja, für Energie halt.
Ja, aber was war damals?
Für Energie.
Ah ja.
Das kann man, nee, stimmt, ist doch geil, Energie zu haben, kann man schon mal machen.
Ja. Macht voll Sinn.
Und es hat auch andere Vorteile tatsächlich, weil wenn der Meeresspiegel jetzt so absinkt, hast du plötzlich eine Landbrücke zwischen Tunesien und Sizilien, weil da ist es relativ dünn.
Ah.
So, wenn das, plötzlich hast du auch einen neuen Superkontinent aus Europa und Afrika. So, das ist plötzlich alles eins. Man hat eigentlich so einen großen See nur noch in der Mitte.
Oh Gott, ja, okay.
Ja, ist doch geil alles.
Ja.
Ist doch alles geil, Anna.
Ja, doch, ist alles.
Du weißt gar nicht, was du alles hast.
Nee.
Ja.
Nix habe ich.
So, wie fanden das damals deine Zeitgenossen? So, stell dir vor, Hermann Sörgel sitzt dann eben Wochen, Monate lang in seinem Kämmerlein.
Schreibt
so,
einen Businessplan.
So wie bei A Beautiful Mind,
ja, genau.
Schreibt er irgendwie ans Fenster.
Alles voll. Ja, genau.
Alles voll.
Ja.
Und rechnet alles aus.
Und dann hat er irgendwie so ganz viele mathematische Formeln und dann so, das brauche ich ja gar nicht. Also, jetzt schreibe ich mal hier die Idee mal auf.
Ja.
Und dann, wem präsentiert er die überhaupt? Also, wer sollte daran interessiert
Buddies,
sein?
Seinen Architektur-Buddies.
Ja, und dann?
Und wie fanden die das?
Dumm.
Jetzt möchte ich gerne jemanden vorstellen, und zwar Architekturhistoriker Dr. Wolfgang Vogt. Der war lange stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und hat auch ein Buch über Atlantropa geschrieben. Und der sagt uns jetzt, wie seine Buddies das fanden.
Okay.
Ja, also Sörgels primäres Publikum waren erstmal die deutschen Leser von Zeitungen und Zeitschriften. Und da war das der absolute Knüller.
Okay, man konnte natürlich jetzt nicht sehen, wie ich reagiert habe, aber was war so wie dieses Dramatic Chipmunk? Hä? Warte mal, damit habe ich nicht gerechnet.
Die fanden das alle geil. Also,
wie hat er das denen schmackhaft gemacht?
Na, also du machst es denen natürlich schmackhaft, solchen Architekten, die du sagst, pass mal auf, ich schnipp's jetzt mit dem Finger, dann legen wir das Mittelmeer trocken und plötzlich habt ihr unglaublich viel Platz, alle eure Projekte, von denen ihr jemals geträumt habt. Du kannst ganze Städte einfach neu denken und ans Meer setzen. So, kannst einfach alles verändern. So, und dann hast plötzlich Raum. Lebensraum war halt damals, kommen wir später noch zu, bei den Nazis, war halt damals auch so ein Ding. Ne? Also irgendwie die Bevölkerung explodiert und wohin kann man sich noch ausbreiten?
Ja.
Und plötzlich eine unglaubliche Menge Land dazu zu gewinnen, war halt krass.
Okay.
Eine krasse Idee.
Okay.
Er hat wirklich echt viele Unterstützer, relativ schnell. Also darunter auch berühmte Architekten wie Le Corbusier, Erich Mendelssohn, Peter Behrens. Architekturmeisterklassen unterstützen ihn, die planen mit, die berechnen. Und es ist halt eine riesige Motivation, dass du einfach Dinge auf dem Reißbrett neu entwickeln könntest. Du denkst, es wäre halt so, als würdest du sagen, du kannst alles neu. Stell dir mal vor, also so unbegrenzte Möglichkeiten einfach, wie in den USA. Leider kosten natürlich solche Utopien Geld, so viel, viel Geld.
Was hast du gesagt? 1 Million Leute auf 10 Jahre.
Genau, Arbeiter. Ja. Und damals sind schon die Nazis dann an der Macht, als er dann mit diesem Plan um die Ecke kommt in den 30er Jahren. Und Hermann Söcke geht dann zu den Nazis so, hey, du, ich will Neuland.
Du, Nazis.
Ihr wollt Neuland. Kommen wir nicht irgendwie zusammen? Wir wollen alle ein neues Land, so.
Oh,
und mit einem besonders bitchy Move, also man ist auch nicht verwundert, weil die Nazis sind einfach mega bitchy, antworten die Nazis mit einem ganzen Film, warum sie keinen Bock haben.
Was?
Ja, und da hören wir jetzt einen Ausschnitt.
Was sagt die Erde dazu?
Sind die Nazis die Klimaschützer in dieser Geschichte?
Aus natürlich anderen Gründen. Und du weißt, ich hasse es sehr, dass ich jetzt den Nazis recht geben muss.
Ja, das sind die Guten hier,
die
oder?
Die Nazis sind die Guten in der Geschichte. Da ganz kurz.
Ja, ja, das packt mein Gehirn gerade nicht.
Die Nazis fragen so, was sind die Folgen? Was sind mit der Erde? Was sind viele andere Millionen Konsequenzen, die das haben könnte?
Das hätten sie sich bei ihren eigenen Ideen auch mal fragen sollen.
Und Dr. Vogt hilft uns jetzt, das mal so ein bisschen einzuordnen.
Also fangen wir mal mit technischen Problemen an. Die Gibraltar-Baustelle hätte ungeheure Dimensionen gehabt. Die ist ja 13 Kilometer breit etwa. Und wenn Sie da einen Damm ins Meer setzen wollen, der an der Dammkrone 300 Meter breit wäre, das hat Sörgel sich schon vorgestellt als Sicherheitsdurchmesser, und dann wie bei einem Deich an der Nordseeküste mit so flachen Abhängen in beide Richtungen, da müssen Sie ganz enorm viel Masse an Sand und Steinen bewegen. Sie müssen dafür praktisch ein Gebirge abtragen in Spanien oder in Marokko.
Oh, okay, wir tragen die Alpen da unten hin, oder was?
Oh,
ja, aber man fragt sich ja wirklich,
ja,
wie das gehen soll. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, okay, wir bauen diesen Wald aus mehreren Steinen. Ich schmeiß mal den ersten rein, Plansch. Okay,
wir wollen noch einen.
Leute, bringt mir den zweiten Stein.
Du machst einfach so eine Menschenkette. Einmal durch ganz Europa.
Platsch.
Also,
die geben dann so einzelne Stücke.
Steine.
Oh
ja.
Gott. Ja, aber echt, also ich frag mich, wie das gehen soll. Die haben ja auch nicht...
Ja, es hat ein Theoretiker. Er fand sein Praxisseminar ja auch ein bisschen scheiße.
Oh Gott.
Genau. Und die Frage ist ja nicht nur, wie macht man das, sondern auch, sag mal, wer soll denn eigentlich die ganze Arbeit machen?
Ja. Ne? Wer soll das zahlen?
Wer soll das zahlen?
Aber die Nazis sollten es zahlen,
oder? Nazis sollten es zahlen. Ja. Aber wer soll da, wie viele Bauarbeiter brauchst du? Auch da hat Herr Vogt einen Ton.
Man hätte... Das war damals die Vorstellung. Hunderttausende von Bauarbeitern gebraucht. Und stellen Sie sich mal vor, die jeden Tag auf die Baustelle zu befördern und zurück. Naja, also das ist kühn gedacht gewesen.
Ja, da denkt man natürlich nicht dran, aber klar, das sind Menschen, die brauchen Essen, die brauchen Unterkunft, die brauchen Verpflegung, die brauchen fucking Dixie-Klos.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie oft du schon bei Rock am Ring oder so warst, diese Dixie-Klo-Situation bei solchen Menschenmassen, das ist ja scheiße. So, da hört einfach die Freundschaft auf. Und es ist total einfach ein logistisches Problem, das überhaupt zu schaffen. So, das ist erstmal das. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es ist nicht nur, muss man ganze Gebirge abtragen, sondern man braucht nicht nur 100.000 Arbeiter, die das machen. Übrigens auch da, wer sind denn eigentlich diese Leute? Kommen die vielleicht sogar aus den Kolonialgebieten in Afrika?
Ja.
Ne? Welche Bedingungen haben diese Leute?
Aha.
Auch das ist ein Problem. Das war wahrscheinlich aus heutiger Perspektive, wo man denkt, slightly problematic.
Ja, ja.
Ja, genau, das ist das.
Auch, dass Nummer eins Ressource ihrer eigenen Länder zerstören müssen, weil so ein Deutscher irgendwie ein Denkmal setzen will und dream big und so.
Genau, das ist nämlich das Nächste. Dann müssen natürlich alle mit an Bord sein. So auch, also alle, die irgendwo einen Mittelmeerzugang haben, müssen mit an Bord sein.
Klar.
Und auch da hat Herr Vogt uns erklärt, dass es gar nicht so einfach ist, die alle an Bord zu kriegen.
Also es müssten alle Anrainernationen des Mittelmeers einverstanden sein und mitmachen. Es ist ja auch heute so, dass auch wenn sie an die Bemühungen um die Erderwärmung und Rettung des Klimas und all das denken, es ja kaum möglich ist, wirklich eine klare, einheitliche Allianz aller Mächte zustande zu bringen. Das sehen wir, dass das heute auch schwierig bis unmöglich ist.
Ja, also ich sag mal, das Projekt Europa war jetzt auch nicht unbedingt leicht. Und bis heute gibt es Leute, die denken, keine tolle Idee.
Aber man kann immer noch aussteigen aus Europa, auch wenn es echt hart ist, wie immer mit Brexit. Aber steig mal aus, wenn du irgendwann mal ins Mittelmeer trocken gelegt hast.
Ja, oder wenn du so auf halbem Wege, also doch nicht. Finde ich doch doof.
Genau. Und vor allen Dingen Klima ist echt ein gutes Stichwort auch.
Ja.
Wäre definitiv für das Klima eine Katastrophe gewesen, Atlantropa. Hat man heute eben berechnet. Also, dass allein durch die Austrocknung des Mittelmeers sich der weltweite Meeresspiegel um 1 Meter erhöht hätte. Also in allen anderen Ländern.
Ach krass.
Weil es ja nirgendwo hinfließen kann. Es wird ja gestaut.
Oh
der
Gott.
Rückstau vom Mittelmeer.
Das würde dann bedeuten, dass wahrscheinlich die Küste von, keine Ahnung, Frankreich zum Beispiel.
Ja, genau.
Zum Teil ist da die Häuser dann weg.
Genau, oder Niederlande, wenn...
Niederlande weg.
Genau, weg.
Niederlande Zack. Weg. Großbritannien nur noch halb so groß.
Genau.
Nur noch diese eine graue...
Nur noch Britannien. Oder halb so Großbritannien.
Mittelgroßbritannien.
Genau. Und wahrscheinlich hätte es auch starke Auswirkungen auf den Golfstrom gehabt.
Mhm.
Die sehen wir auch heute, dass die Golfstrompumpe ein bisschen zum Erliegen kommt durch den Klimawandel.
Krass.
Das hätten wir alles schon viel früher gehabt, hätten wir Atlantropa gemacht.
Mhm.
Und dann ist es ja auch so, also man kommt gar nicht mehr aus dem Aufzählen raus, was für dumme Gründe dagegen sprechen.
Also deswegen wirklich schockiert mich das, dass es anscheinend so viele Leute gab und auch schlaue Leute dabei, die das für gut gehalten haben.
Ja.
Die dachten, ja klar.
Es hätte aber auch, genau, das ist halt das Ding. Es ist sehr aus europäischer Perspektive gedacht. Also in Mitteleuropa wäre es vielleicht noch okay gewesen und dann eben bis runter nach Norditalien oder so.
Ja.
Aber je weiter du in den Süden kommst, desto trockener wird es dann.
Ja.
Und du hättest,
also ganz viele arabische Länder wären wahrscheinlich auch unter Wasser gewesen.
Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten und Palästina die Dauerdürre gezwungen dadurch. Und zu dem Zeitpunkt waren die alle noch Kolonialstaaten, habe ich gesagt. Also man hätte praktisch eigentlich über die Zukunft dieser Länder verfügt.
Ja.
So, ja, ihr seid jetzt trocken.
Ja.
So, we don't care, so ob ihr eure Leute ernähren könnt. Das ist uns sehr egal.
Krass.
Es ist halt sehr, sehr kolonialistisch gedacht. Und in der Broschüre, die Sörger geschrieben hat, um Investoren zu gewinnen, steht zum Beispiel auch drin,
Afrika liegt vor unserer Tür. Es bietet nahezu alles, was uns in Europa fehlt. Große, nur dünn besiedelte Räume, riesige Rohstofflager, Nahrungs- und Bodenschätze. Das alles will entwickelt sein.
Ekelhaftes Schwein.
Ja. Und das ist halt natürlich noch die Frage, die bei mir die ganze Zeit im Hinterkopf war, so die Nazis? Warum sind die Nazis eigentlich dagegen?
Dagegen, ja.
So.
Gute Frage.
Das Ding ist, Atlantropa kannst du nur bauen, wenn du kooperierst mit allen. Und das ist halt so das Ding, was die Nazis nicht wollen.
Mhm.
Das ist halt so ungefähr das Gegenteil von totaler Krieg.
Sie wollen sich nicht ins Boot setzen mit, wahrscheinlich waren die Kolonien ja Briten und Franzosen hauptsächlich, oder?
Ja, ja, genau, genau.
Und das heißt, dann hätten sie, genau, mit denen sich
irgendwie...
Das ist
halt ein diplomatisches Projekt und eigentlich hast du...
Das ist nicht so dein Ding.
Das ist nicht
das
so.
Das ist nicht so Nazi-mäßig.
Und die Nazis so, ja, den Lebensraum kriegen wir auch woanders, ja. Also ich habe da schon einen ganz anderen Plan, du.
Und zwar ohne, dass wir mit denen zusammenarbeiten
genau,
müssen.
Genau, genau. Es gibt natürlich, also so, wie gesagt, ich komme nicht mehr aus dem Aufzählen, wieso das eine dumme Idee ist. Natürlich ist so ein Damm auch anfällig für Fehler und du kannst ihn theoretisch natürlich auch sprengen. Ne? Stell dir vor, es kommt wirklich zu einem Krieg, in 100 Jahre später. Du hast diesen Alter. Damm gebaut.
Ja. Und dann ist Europa mal schnell eine Welle drüber.
Zack. Genau, zack.
Ja, weg.
Riesenproblem.
Ja, ja.
So, Millionen Menschen tot.
Ja.
Und so weiter und so fort. Ne? Also du hast eben schon auch gesagt, ganze Produktionsketten, wie Wirtschaften aufgebaut sind. Ne? Ja. Griechenland ist heute noch eine stark vom Fischfang abhängige Nation. Alles egal.
Mhm.
Genau. Damals war es halt so, es war trotzdem irgendwie eine sehr verführerische Idee, die Hermann Sörgel da hatte. Für eine Zeit, nämlich es war eine Zeit, die irgendwie sehr große Ängste auch hervorgebracht hat. Ne? Also ganz Europa hat sich umsortiert. Die einen wurden faschistisch, die anderen wurden sozialistisch oder kommunistisch und so. Irgendwie hat man eben gesucht, was kann so eine Gesellschaft auch zusammenhalten. Und ganz viele Leute hatten natürlich berechtigterweise auch Angst vor einem Krieg und fanden deswegen auch sein Projekt eigentlich ganz gut, weil es Leute zur Kooperation zwingt.
Das wusste man ja, dass es einen weiteren Weltkrieg geben könnte, der noch viel schlimmer wäre. Das hat ihn nicht verhindert, dieses Projekt, aber es wollte ihn verhindern. Mit einer Idee, die eben die europäischen Mächte praktisch auf ewig zur Zusammenarbeit gezwungen hätte. Und dieser pazifistische Gehalt der Idee ist interessant und den darf man wertschätzen.
Ja, ist er interessant oder ist er erst besonders verkorkst? Weil es klingt für mich so, keep your friends close, aber enemies closer mäßig.
Ja, genau.
So, ne? Also Hauptsache, die Leute, die dir mal gefährlich werden könnten, zu kontrollieren.
Ja, genau.
Und das ist ja nicht ehrbar, sondern eigentlich eher komplett krank.
Ja, vor allen Dingen ist es halt auch so, die EU ist ja erfolgreich, weil irgendwie alle davon profitieren.
Ja.
Und wer profitiert?
Aber jetzt? Die gab es ja noch nicht.
Genau, aber heutzutage, ne? Also, ja, okay. Das ist ja eine Weiterentwicklung von diesem Kooperationsgedanken und von irgendwie, wir wollen alle Frieden sichern, indem wir uns gegenseitig abhängig machen
voneinander.
Oder so,
ja.
Ne?
Genau.
Und das ist es halt alles irgendwie nicht.
Ja.
So,
ja. Ja, das hätte man auch anders machen können, ja, genau. Ja.
Die Idee,
ohne das Mittelmeer auszutrocknen,
genau.
Zum Beispiel.
Also, dass die Idee jetzt nicht irgendwie Füße gewonnen hat, ist irgendwie auch klar. Er hat es trotzdem probiert, der Hermann Sörgel. Ne? Er gründet während des Dritten Reiches noch das sogenannte Atlantropa-Institut, mit dem Geld gewonnen werden sollte für seine Idee.
Mhm.
Er bekommt allerdings von den Nazis Publikationsverbot.
Ja.
Und dann bricht das schon der Weltkrieg aus, den er eigentlich verhindern wollte. Und 1951, also 6 Jahre nach Kriegsende, stirbt Hermann Sörgel und damit eben auch der Hauptmotor für Atlantropa.
Gibt es Abhandlungen darüber, ob Atlantropa den Weltkrieg hätte verhindern können?
Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher so ein frommer Wunsch von allen, die an dieses Projekt geglaubt haben. Es ist halt so ein Ding, glaube ich, das Leute zum Träumen einlädt und zum, hey, eine andere Welt wäre möglich. Und deswegen hat die Idee auch nochmal in den 50er Jahren einen kleinen Boom, als man irgendwie, das kommt, hast du auch in den USA, ne? Also alle träumen sich irgendwie in die Zukunft, weil die große Krise ist überwunden und ist eigentlich, okay, what's next und so. Und dann kommt nochmal Atlantropa irgendwie auf als Möglichkeit, wie man vielleicht die Zukunft gestalten könnte. Es gibt ja auch utopische Stadtplanung. Also Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien, ist ja auch einfach so geplant worden und mitten in den Dschungel reingepflanzt worden. Also dass der menschliche Wille irgendwie in die Natur auch zurückdrängen kann, das hat man damals eben ganz stark auch gespürt. Und dachte, warum nicht? Vielleicht machen wir es nochmal. Die Alliierten sind tatsächlich auch mal ganz kurz für so einen Hot Second interessiert an Atlantropa, weil sie dachten, okay, vielleicht können wir damit irgendwie den Sowjets Afrika wegschnappen und haben ein gigantisches Kraftwerk. Aber dann irgendwie, dann halt doch nicht, weil es ist schon dumm.
Ja.
Es ist schon dumm. Es ist schon dumm, vor allen Dingen, weil auch diese Kraftwerksidee stirbt, nachdem man dann Atomkraftwerke hatte in den 50er Jahren.
Ah, ja klar.
Genau, die kommen dann auf und plötzlich hast du die Möglichkeit, ich kann woanders Energie herzaubern, aus den Atomen ist eh viel futuristischer und geiler.
Ja.
Komm, lass das mal machen.
Ja.
So, und damit ist die Idee tot. Aber ja, Atlantropa hat die schlauesten Menschen irgendwie damals schon beschäftigt und irgendwie war es mal eine Vision, die ein Mensch hatte, einfach mal think big, aber es war auch schon sehr dumm.
Was mir an der Geschichte sehr gut gefällt, ist, dass sie wirklich, also diese dicken Checkboxen, die eine Darwin gefällt, das Geschichte braucht, einfach so dunkelgrün abhakt. Dieses so wirklich sehr dumme Idee, aber sowas von dran festhalten,
ja.
Also das ist echt geil. Das ist, also
er hat bis zum Schluss dran geglaubt.
Ja, ja. Genau.
Und halt auch so, ich mag auch seine Motivation, weil er so immer so denkt, aber das ist gut für den Frieden.
Ja,
so,
das ist ganz, ja. Also ein bisschen cute.
Aber auch ein bisschen dumm.
Kann man ja. Nicht anders sagen.
Das war die Geschichte von Hermann Sörgel, der das Mittelmeer trockenlegen wollte. Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Folgt uns auch auf Instagram oder TikTok, @darwingefälltdas mit AE. Dort könnt ihr uns auch super gerne Ideen für neue Folgen schicken. Diese Folge wurde recherchiert von Janina Rook, Herstellungsleitung Schalker Tätig, produziert von Elisabeth Fee.